Letzte Woche ging es darum, lebendiger Gott. Und da haben wir uns auch mit der Feststellung oder dem rumgeschlagen, Gott ist tot. Wir haben gesagt, dem stimmen wir natürlich nicht zu, sondern wir glauben an den lebendigen Gott und deswegen ist auch unser Glaube lebendig. Und lebendiger Glaube ist ja auch unser Markenzeichen. Gemeinsam lebendig glauben. Das ist das Motto von uns, das ist das Motto der LKG Hof. Das heißt, eigentlich muss ich die Predigt gar nicht halten, oder? Wenn ihr unter diesem Motto fahrt, wisst ihr doch alle Bescheid. Aber vielleicht ist es doch ganz interessant, darüber sich zu unterhalten. Und das andere, heute Morgen hatte ich insofern eine kleine Anfechtung, da habe ich beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses, bin ich über die Zeile gestolpert, auferstanden von den Toten. Da habe ich gedacht, eigentlich kann ich alles, was ich vorbereitet habe, weglassen, weil eigentlich ist ja auch das klar, wir leben für einen lebendigen Gott und aus einem lebendigen Gott und unser ganzer Glaube sollte von Ostern her bestimmt sein. Eigentlich müssten wir jeden Morgen damit aufwachen, hurra, Jesus ist auferstanden. Eigentlich müssten wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, uns mit dem Ostergruß begrüßen. Der Herr ist auferstanden. Weil wir das vergessen. Das sage ich jetzt einfach so. Ich beobachte das an mir, aber auch so manchen meiner Zeitgenossen. Wann war dir das letzte Mal wichtig, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt? Ganz ehrlich. Ich vergesse das. Es gibt so viel zu tun. Das ist selbstverständlich. Vielleicht vergesse ich es deswegen. Aber ich habe mir dann gedacht, ist doch schade um die ganze Arbeit. Also ich werde über Ostern und über diesen Auferstehungsglauben sicher auch mal predigen. Aber heute doch auf das, was ich vorbereitet habe. Aber davor noch ein kleiner Exkurs, eine Vorbemerkung sozusagen. Lebendiger Glaube und all das, was ich jetzt aufführe, das dient der Selbstdiagnose. Das, was man in der Medizin lieber nicht machen sollte, sich selber diagnostizieren. Für den Glauben gilt das. Es gibt nämlich leider unter Christen die unangenehme Angewohnheit, das, was man hört, auf andere anzuwenden. Und ich hatte in der Vorbereitung die Befürchtung, dass ganz viele, und ich habe mich selber auch ein bisschen dabei erwischt, das nicht zuerst auf sich selber beziehen, sondern, ach ja, genau, der ist so, da muss ja sein Glaube tot sein, ne? Da kann der gar nicht leben. Dafür ist diese Predigt nicht gemacht. Klar, würde keiner von euch machen, ich sag's aber trotzdem, weil mir das einfach wichtig ist, ja? Es geht hier nicht ums Verurteilen oder Beurteilen von anderen, sondern du kannst das, was du hörst, mal überlegen, wie das bei dir aussieht. Also, lebendiger Glaube muss Auswirkungen haben. Hatte ich zuerst formuliert, dann habe ich das aber revidiert und gesagt, eigentlich muss Glaube Auswirkungen haben. Da würde ich mich, wenn wir jetzt einen Hauskreis hätten, würde ich das in die Runde werfen. Ja, sag mal, was du denkst. Muss Glaube Auswirkungen haben? Und ich habe gesagt, wenn wir es genau nehmen, ja, in Römer 12 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, dann wirst du gerettet werden. Da ist noch nichts von lebendigem Glauben. Das heißt, du musst es glauben und bekennen. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, sich vorneweg, du bist gerettet, wenn du an Jesus glaubst und das auch bekennst. Punkt. Allerdings, wer die Bibel liest und wer Jesus kennt, der weiß, dass das so nicht gemeint ist. Und das ist ja vielleicht auch, was wir damit meinen, gemeinsam lebendig glauben, dass das bei uns nicht eine einmalige Sache ist, wo wir sagen, jawohl, Jesus, ich glaube an dich, Punkt, wir sehen uns dann im Himmel wieder. In der Bibel wird ja oft die Beziehung von Menschen und Gott auch mit einer Ehe verglichen. Und mir kam da so der Gedanke, naja, eigentlich reicht ja eine Ehe auf dem Papier. Ja, wenn die beiden ins Standesamt gehen und unterschreiben, sind sie verheiratet, mit allen Konsequenzen, fertig, aus. Theoretisch müssten sie nicht mal zusammen wohnen. Und wenn sie zusammen wohnen, müssen sie auch kein Wort miteinander sprechen. müssen nicht aufeinander Rücksicht nehmen, nicht aufeinander eingehen. Und trotzdem besteht die Ehe offiziell fort. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder bei einer Freundschaft, ja? Es gibt ja so Freundeslisten oder so, früher ein Freundebuch, heute die ganzen Adressen im Telefonbuch. Manche kannst du als Freund markieren. Du kannst so und so viel hunderte, tausende Freunde haben. Aber das bringt nichts, wenn du nicht mit denen im Kontakt bist, im Gespräch. Und wenn es nur ab und zu ist. Also ich habe auch ein paar Freunde und wir sprechen vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Aber wenn, dann ist die Freundschaft wieder da. Aber dann merkt man so den Unterschied zwischen tot und lebendig. Also, Glaube muss in dem Sinn nicht lebendig sein. Du wirst gerettet, einfach wenn du glaubst und es bekennst. Fertig. Aber wer Jesus ernst nimmt, und das ist, was die Bibel Nachfolge nennt, was sie Jüngerschaft nennt, ja, das sieht ein bisschen anders aus. Und deswegen habe ich da dieses Bild, so toter Baum, lebendiger Baum. Ein Baum ist ein Baum, auch wenn er tot ist. Aber er bringt dann nichts. Außer Feuerholz vielleicht, ja. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also Glaube muss nicht unbedingt Auswirkungen haben, aber er sollte Auswirkungen haben. Und zwar zunächst Auswirkungen nach innen. Ein Lebewesen hat Hunger. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber alle Lebewesen brauchen irgendwas, eine Art von Nahrung, die ihnen die Energie gibt. Und wenn wir von lebendigem Glauben sprechen, dann könnten wir sagen, lebendiger Glaube beinhaltet den Hunger nach Gottes Wort. Wenn ich in einer Beziehung lebe, und Glaube ist ja Beziehung, dann möchte ich da in Kontakt bleiben. Dann möchte ich mehr über den anderen wissen und erfahren. Lebendiger Glaube hat Hunger nach Gottes Wort, weil er wissen möchte, was Gott sagt, wie Gott ist. In der Bibel, wie andere, was andere Leute mit Gott erlebt haben und was das mit mir zu tun hat. Ein lebendiger Glaube sucht auch den Austausch. Ja, es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, für meinen Glauben brauche ich keine Kirche. Da ist immer meine Frage, definiere Kirche. Ich behaupte und ich wage zu behaupten, ich habe da die Bibel auf meiner Seite, Glaube braucht andere Menschen, um gefestigt zu werden, um lebendig zu sein. Um sich auszutauschen, um gemeinsam zu wachsen. Heute gibt es ja so viele Möglichkeiten im Internet, im Radio, im Fernsehen, Bücher, wer das noch liest, um Futter zu kriegen. Und trotzdem, die beste Nahrung ist die Bibel selber. Also das erste Kennzeichen, Hunger nach Gottes Wort. Wenn dein Glaube lebendig ist, braucht er Nahrung. Das zweite wäre Schmerz empfinden. Lebendiger Glaube leidet. Das ist zunächst nicht schön. Woran? An Anfechtungen zum Beispiel. Dass das, was ich will, nicht unbedingt dem entspricht, was ich tue. Und da sind wir wieder bei der Bibel. Wenn ich da lese, was Gott sagt durch sein Wort, wie er sich mein Leben vorstellt und dann in mein Leben reinschaue, ich bleibe jetzt mal bei mir, vielleicht geht's dir ähnlich, dann merke ich immer wieder ganz viele Dinge, die nicht so sind. Lieblosigkeit, Gedankenlosigkeit, falsche Prioritäten, um nur ein paar zu nennen. Dafür gibt's ein Wort, das heißt Gewissen. Also das Schmerzempfinden von lebendigem Glauben ist das Gewissen, dass mir überhaupt auffällt, dass ich nicht so bin, wie Gott das möchte. Das andere ist das Schmerzempfinden, das Mitleiden sozusagen, wenn auf der einen Seite Glaubensgeschwister in aller Welt verfolgt werden, dann lässt mich das nicht kalt, wenn mein Glaube lebendig ist. Dann bin ich dankbar, dass wir uns hier einfach in Frieden und Freiheit versammeln können. Aber dann denke ich auch und bete für die Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Oder auch Not generell. Wenn ich einkaufen gehe, versuche ich die Übung zu machen, dass ich dankbar bin für alles, was ich in Einkaufswagen lade. Und gleichzeitig denke ich dann auch an die Menschen, die das nicht machen können. Die einfach nichts zu essen haben, die im Krieg leben, die sonst wie leben, denen es nicht so geht. Auch das ist das Gewissen. Ich kann nicht in Ruhe es mir gut gehen lassen, wenn mein Glaube lebendig ist und sagen, ja, denen es nicht so gut geht, ist mir egal, die haben halt Pech gehabt. Wenn es gegen Gott geht, dann trifft das Schmerzempfinden von lebendigem Glaube. Egal, ob das jetzt irgendwo in der Politik ist oder am Stammtisch oder im Freundeskreis oder wo auch immer. Dann tut es mir weh, wenn es gegen Gott geht. Dann taucht das Schmerzempfinden auf. Und auch Schmerzempfinden mit der Kirche. Und damit meine ich jetzt nicht eine bestimmte verfasste Kirche, sondern der Gesamtzustand. Kirche ist für mich die Gesamtheit der Christenheit. Die Gemeinschaft der Heiligen. Und wenn da was im Argen liegt, ob das jetzt durch äußere Verfolgung ist oder durch innere Krisen, mir macht das was aus, wenn in Deutschland die Zahl der Christen sinkt, wenn Kirchen verkauft werden. Das ist das Gewissen, das ist das Schmerzempfinden eines lebendigen Glaubens. Das kann mir alles nicht egal sein, wenn mein Glaube lebendig ist. Und dann kann ich das nicht ändern. Vieles davon kann ich nicht ändern, aber ich kann es beklagen und vor Gott bringen. Und ein drittes, Wachstum. Die meisten Lebewesen wachsen. Und so sollte auch lebendiger Glaube wachsen. Auch das birgt wieder die Gefahr, ich habe es ja schon mehrmals gemacht, du kannst Glauben nicht in Kilogramm oder Metern oder sonst was messen. Zum Glück. Du kannst ihn überhaupt nicht äußerlich messen. Du kannst es nur für dich messen. Wird meine Beziehung zu Jesus stärker und fester, je länger ich glaube? Wird mein Wissen um das, was in der Bibel steht, das, was mein Glaube bringt, wird das mit der Zeit größer? Auch wenn ich viel davon vielleicht wieder vergesse. Bin ich in Gottes Wort immer mehr verwurzelt? Weiß ich immer besser schon vorneweg, was Jesus tun würde? Das sind alles Wachstumszeichen. Und keine Angst, ich will dich da nicht überfordern. Es gab in unserer Geschichte die sogenannte Heiligungsbewegung, die den lebendigen Glauben daran festgemacht hat. Ja, wie weit bist du denn schon? Bist du so am Anfang heilig oder so mittendrin oder bist du schon ganz heilig? Ich halte das für ganz gefährlich. Einerseits, weil es die vielleicht mit Paulus, Martin Luther und vielen Gestalten in der Bibel es nicht schaffen, in dieser Welt ein Hoch an Heiligkeit zu erreichen, die fühlen sich nämlich ganz, ganz schlecht. Bin ich einer der Ersten. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ja? Ich bin da Paulus sehr dankbar, der sagt, das Gute, das ich will, das schaffe ich nicht. Und das Böse, was ich eigentlich vermeiden möchte, das tue ich immer wieder. Ich finde mich da eher drin. Und das andere, wenn du die Gnade geschenkt bekommst, dass du dein Leben immer mehr nach Gottes Wort entwickelst, das, was wir ja alle wollen, was auch ich will, mehr in seinem Geist leben, mehr seine Gebote befolgen, mehr seine Liebe weitergeben und. Und wenn ich das tatsächlich schaffe, dass ich dann wie der gute Pharisäer auf den Tempel stoße, mir auf die Brust schlage und sage, danke Jesus, dass ich nicht so bin wie alle die anderen. Ja, danke, dass ich so toll bin. Das ist die andere Gefahr. Und trotzdem, also das waren die zwei, wie es nicht laufen sollte, trotzdem sollte Glauben wachsen. Und wenn es immer mehr das Vertrauen in Jesus ist, ja, wenn es immer mehr dieses verlorene Sohngefühl ist, danke, dass ich trotzdem zu dir zurückkommen darf, sollte die Verbindung stärken. Ja? Wie sich alte Freunde oder alte Eheleute oft schon wissen, bevor sie miteinander geredet haben, was der andere sagen würde. So könnte das dann mit Jesus sein. Wachstum im Glauben. Nicht messbar, aber spürbar. Und lebendiger Glaube sollte noch andere Auswirkungen haben. Auswirkungen nach außen. Und auch da fand ich es total nett, wie der Heilige Geist immer so spielt. Der Predigttext für heute, wer in der Kirche war, Jakobus 2, passt total gut. Drum lese ich ihn noch mal kurz vor, zumindest den Anfang. Jakobus 2, Vers 14 heißt: Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich glaube an Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann bloß der Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen hat oder hungern muss. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen könnt und euch satt essen könnt. Aber ich gebe ihnen nicht, was sie brauchen. Genauso ist es mit eurem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Luther mochte den Jakobusbrief nicht, weil bei Luther ist ja gerade das, allein aus Glauben, allein aus Gnade, ohne Werke. Und es ist auch gut, dass er da so den Finger drauf gelegt hat. Das Problem ist, dass die lieben Protestanten ganz oft auf der anderen Seite runtergefallen ist. Vielleicht auch Christen aus anderen Konfessionen, dass sie nämlich gesagt haben, ja, Hauptsache ich glaube, Hauptsache ich habe meine stille Zeit, Hauptsache ich gehe in Gottesdienst, Hauptsache ich lese in der Bibel, mein Verhältnis zu Jesus stimmt, dann ist alles gut. Und das ist eben auch nicht richtig. Ich weiß nicht, wie gut ihr Karl Marx kennt, der hat ja den Christen vorgeworfen, hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Wer hat das schon mal gehört? Das ist ein bekannter Vorwurf. Kommt der drauf? Marx war enttäuscht, dass das Christentum oder Religion allgemein so wenig verändert. Marx hat die Not von vielen Menschen, gerade damals der Arbeiterschaft in der Industrialisierung, gesehen. Ja? Und er hat die Kirchen gesehen, wo meistens die gut gekleideten Reicheren drin waren, die gebetet haben und dann gegangen sind. Und das hat er nicht auf die Reihe gebracht und hat gesagt, Mann, wenn die an jemand glauben, der doch sich um die Armen kümmert, ja, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten und denen ist das so egal. Das stimmt doch was nicht. Und drum hat er das gesagt. Religion ist Opium fürs Volk. Und das ist, wage ich zu behaupten, tatsächlich toter Glaube. Ein Glaube, der vielleicht sogar in dem Sinn lebt, dass ich Gottes Wort höre, in der Bibel lese, aber eben keine Konsequenzen drin sind. Glaube, lebendiger, muss auch Wirkung nach außen haben, um das eben zu entkräften, dass er Opium ist. Ein Glaube, der sagt, die Welt ist so schlecht, ach Herr Jesus, mach dem mal End, dann muss ich nichts machen. Das ist Opium. Dann hätte Marx recht. Aber lebendiger Glaube will ja genau das nicht. Das haben wir gerade bei Jakobus gelesen. Also, ein Kennzeichen von lebendigem Glauben ist die Bewegung. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass einer sich total der Kirchenmusik verschreibt. Der andere kümmert sich um Obdachlose zum Beispiel. Der eine, der unterstützt finanziell einen christlichen Radiosender, ja, der die Botschaft von Jesus weiterbringt. Man kann im Gemeindebrief schreiben oder ihn austragen. Auch das ist eine Art von Bewegung. Auch der Blumenschmuck, auch der Kindergottesdienst, auch jedes Engagement in der Gemeinde ist eine Bewegung im Glauben. Das ist völlig unterschiedlich. Auch politisches Engagement kann ein Ausdruck von Glauben sein, wenn er gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt und die Not von Menschen vorgeht, ganz aktiv. Und natürlich sind auch Gebetskreise ein Ausdruck von gelebtem Glauben. Die Liste ist fast beliebig erweiterbar. Wichtig ist, wenn Glaube lebendig ist, und das wollen wir ja, dann drückt er sich aus, dann hat er Veränderung zur Folge. In mir, aber auch nach außen. Ich finde das so stark in der Apostelgeschichte, als die ersten Christen waren angesehen, weil die Leute gemerkt haben, da tut sich was. Und die tun was, ja? Die haben ihr Habe verkauft und den Armen geholfen. Ganz praktisch. Hätte Marx das gesehen, der wäre nie Sozialist geworden. Hätten die Christen es damals gemacht? Auch nicht. Also, Glaube ist Bewegung. Und das zweite oder das vierte in der Gesamtaufstellung, Glaube ist Fruchtbarkeit. Lebendiger Glaube brennt darauf, die gute Botschaft weiterzusagen. So wie man mit einer Kerze verschiedene andere Kerzen anzünden kann. So möchte auch lebendiger Glaube, dass andere Menschen für Jesus brennen. Ja? Er möchte das weitergeben. In einem guten Sinne, missionarisch, ansteckend sein. So schwierig das ist. Niemand hat gesagt, dass es einfach ist. In der Bibel taucht immer wieder das Wort auf, dass Gottes Wort ist wie Samenkörner. Wir haben es gesungen, ja? Das zieht mein Leben Furchen wie der Pflug. Da sind die Möglichkeiten, die Fähigkeiten ganz unterschiedlich. Aber ein Beleg für lebendigen Glauben oder eine Wirkung ist die Fruchtbarkeit. Der möchte nicht für sich bleiben, ja? Der möchte das weitergeben. Lebendigen Glauben reicht's nicht, ach Jesus, danke, dass ich gerettet bin, sondern ich möchte, dass viele Menschen dich kennenlernen, weil ich gemerkt habe, du bist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Und diese Freude möchte ich anderen weitergeben. Lebendiger Glaube, der braucht auch ein Vitalitätsprogramm. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich das letzte Kapitel lebenserhaltende Maßnahmen nenne. Aber dann habe ich gedacht, so schlimm ist vielleicht bei euch doch noch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich überlege uns ein Vitalitätsprogramm. Das erste, dranbleiben. Dranbleiben am Glauben. Das alte und trotzdem immer wieder gute Beispiel, was Jesus selber sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir, mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ich glaube, das ist die Grundlage von lebendigem Glauben. Dranbleiben an Jesus. Wer gibt mir die Lebenskraft? Wer gibt mir die Glaubenskraft? Jesus. Das zweite, keine Angst, wir machen jetzt hier keine praktischen Übungen oder ich wäre mal interessant, mit der Gottesdienstgemeinde eine Runde um den Block zu joggen oder zu laufen. Aber so schreibt Paulus, übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen, sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben, ist ganz gut und schön. Aber auf Gott zu hören, ist besser. Dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Ich weiß nicht, wer zu Hause oder überhaupt Sport macht. Wenigstens mal einen Spaziergang ab und zu tut gut. Aber lebendiger Glaube will auch geübt werden. So albern das vielleicht klingt, weiß ich doch, Glauben, mache ich doch. Eine Übung kann da die stille Zeit sein. Jeden Morgen ein Abschnitt aus der Bibel. Wer das schafft, ist sicher nicht das Verkehrteste. Eine Übung kann auch sein, die Losungen, dass ich wenigstens einen Bibelvers, oder zwei sind es ja genau genommen, für den Tag habe, so hat es Zinzendorf ja gemacht, ein Bibelwort für den Tag, das mich leiten soll, das mich inspirieren soll, dass ich im Kopf behalte, dass ich immer mehr Verse der Bibel weiß und kenne. Es kann auch ganz praktisch sein, jeden Tag irgendjemand anrufen oder irgendjemand ein freundliches Wort geben. Oder von Jesus erzählen. Also die Übungen, die geistlichen, sind ganz verschieden. Es kann auch sein, jeden Tag ein gutes Lobpreislied zu hören. Wichtig ist, bleib in Trab, ja, bleib in Bewegung, übe dich da. Und das dritte, klar fokussieren. Das Kreuz ist nicht das Ende. Das Kreuz ist der Anfang des Glaubensweges. Und wir laufen auf das Ziel hin. Das finde ich das Spannende. Das Kreuz ist der Anfang des Glaubensweges. Wenn ich begriffen habe mit Kopf und Herz, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, das ist der Anfang des Glaubens. Wenn ich sage, Jesus, was du damals getan hast, ich möchte das für mein Leben anwenden, dass du gestorben bist zur Vergebung meiner Sünden, dass ich ewiges Leben habe. Das ist der Beginn. Und es ist auch das Ende, es ist das Ziel, auf das ich hinlaufe, dass ich bei Jesus, dem gekreuzigten und Auferstandenen, am Ende meines Lebens bin. Und Jesus geht mit. Und ich finde, keiner hat das so schön formuliert wie Paulus. Dabei ist mir klar, dass ich das alles noch lange nicht erreicht habe und noch nicht am Ziel bin. Das baut auch auf, wenn es mit dem Wachstum im Glauben nicht ganz so schnell klappt, wie wir das gerne hätten. Selbst der große Apostel Paulus sagt, ey, ich habe es noch nicht erreicht. Und was hat er nicht alles erreicht, ja? Und er sagt, ich habe es noch nicht erreicht, ich bin noch nicht am Ziel, denn ich setze alles daran, es zu ergreifen, das Ziel, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich glaube, bei lebendigem Glauben ist es wichtig, sich immer wieder auf Jesus zu fokussieren, zu konzentrieren. Er ist der Ursprung, der Kern, der Begleiter, er ist alles für mich. Ja, Glaube, lebendiger Glaube, das ist nicht nur so ein Sahnehäubchen, ja, so eine Mütze, die ich mir aufziehe, damit ich schick aussehe, damit es sicher ist, sondern er ist alles. Er ist der Beginn, er ist die Begleitung und das Ziel meines Lebens. Und wenn ich mir das immer wieder vergegenwärtige, habe ich keine Bedenken, dass der Glaube abstirbt. Ich habe es am Schluss noch mal ein bisschen zusammengefasst. Glaube soll Auswirkungen haben. Denn das ist seine natürliche Lebensäußerung. Dann ist er nämlich lebendig. Lebendiger Glaube braucht Übung. Übung im Bibellesen, im Gebet, vielleicht im Singen und Übung in den praktischen Tätigkeiten. Und drittens, lebendiger Glaube ist Beziehung zu Jesus. Und eine Beziehung ist nicht tot. Und was das dann für Auswirkungen nochmal, nicht nur für dich oder für mich, sondern für uns als Gemeinde hat, das schauen wir uns am 2. November an, wo es darum geht, lebendige Gemeinde. Amen. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du der lebendige Gott bist, dass du nicht am Kreuz geblieben bist, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Dass du heute lebst, dass wir dich erleben können, dass du da bist. Und wir bitten dich, hilf unserem Glauben, dass er wächst. Zieh uns immer mehr zu dir. Überflute uns mit deiner Liebe, dass wir verstehen, wie geliebt wir sind und dass wir diese Liebe auch an andere weitergeben können. Hilf, dass wir nicht müde werden, sondern an dir dranbleiben. Dass wir weitermachen auf den Weg, den du mit uns gegangen bist. Hilf uns, dass unser Glaube nicht tot ist, sondern dass er lebendig und wirkungsvoll bleibt. Amen.